Ja, ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr hier seid und dass ihr mit mir zusammen über dieses Thema in bewegten Zeiten mutig Christ sein, weil Gesundheit nicht alles ist, nachdenken wollt. Das Thema ist in dieser Zeit entstanden, als Gesundheit tatsächlich irgendwie ganz, ganz hoch im Kurs war und sich alles nur um Gesundheit gedreht hat, nämlich in der Corona-Zeit. Es war damals so, irgendwie jede Talkshow beschäftigte sich mit dem Thema und man konnte es irgendwie gar nicht mehr hören, dass immer nur über dieses Thema diskutiert wurde. Aber trotzdem ist es so, dass Gesundheit schon ein großer Wert ist und auch von vielen Menschen tatsächlich als einer der größten Werte angesehen wird. Wie oft sagen Menschen im Gespräch, Hauptsache gesund, ja, oder Hauptsache, man ist gesund. Der Philosoph Arthur Schopenhauer, lebte im 19. Jahrhundert, hat mal gesagt, 9/10 unseres Glückes beruhen allein auf der Gesundheit. Also daran sieht man schon, wie hoch der Wert von Gesundheit geschätzt wird. Und für manche Menschen ist der Wert von Gesundheit so groß, dass es schon fast irgendwie religiöse Züge hat. Dass man den Eindruck hat, so Gesundheit, da dreht sich alles drum. Das ist fast wie so ein Gott im Leben. Nun kostet Gesundheit auch natürlich ganz viel Geld. Ja, und wir in unserem deutschen Staat lassen uns Gesundheit auch wirklich sehr, sehr viel kosten. Man schätzt, dass unser Krankenversicherungssystem so im Jahr ungefähr 400 Milliarden Euro kostet, also schon eine riesige Zahl, was wir uns Gesundheit kosten lassen. Was ich auf der anderen Seite bedenklich finde, ist, dass der Schutz des Lebens, auf den wir so großen Wert legen, auf ganz anderen Gebieten gar nicht so wichtig ist. Ja, jedes Jahr werden zum Beispiel um die 100.000 Menschen im Mutterleib getötet und da stellt man sich natürlich schon die Frage, warum ist uns da das Leben, das ungeborene Leben so wenig wert, während wir sonst so viel Wert auf Gesundheit, Schutz unseres Lebens legen. Und deswegen ist es schon berechtigt zu fragen, ist Gesundheit wirklich die Hauptsache? Und dieser Frage wollen wir heute auch nachgehen. Der französische Philosoph und Schriftsteller Voltaire hat mal folgenden interessanten Ausspruch gemacht. Er hat gesagt, in der einen Hälfte des Lebens opfern wir die Gesundheit, um Geld zu erwerben. In der anderen opfern wir Geld, um die Gesundheit wieder zu erlangen. Und während dieser Zeit gehen Gesundheit und Leben von dann. Also man merkt, irgendwas stimmt mit unserem Umgang mit Gesundheit nicht. Und das merkt man auch daran, dass wir bei Gesundheit sehr häufig so an der äußeren, an der körperlichen Gesundheit ansetzen. Aber die Frage ist, wie ist es denn mit der Gesundheit unserer Seele? Ja, wie ist es bestellt um eine gesunde Beziehung unseres inneren Menschen zu unserem Schöpfer? Haben wir da eine gesunde Beziehung? Und das ist etwas, wo wir eigentlich kaum was von hören. Ja, und ich stelle mir da die Frage, müssten wir als Land der Reformation nicht eigentlich mehr zu bieten haben als nur körperliche Gesundheit? Wäre es nicht wichtig, dass wir auch Vorsorge treiben für unsere unsterbliche Seele? Und Jesus Christus hat in einer sehr eindrucksvollen Begebenheit mal den Menschen seiner Zeit das irgendwie deutlich gemacht, dass es Werte gibt, die wichtiger sind als Gesundheit. Und dieser Bericht über das, was Jesus Christus da gesagt hat, den finden wir in drei Evangelien, also in drei Berichten über das Leben Jesu. Und wir wollen diesen Bericht heute Nachmittag lesen von dem Evangelisten, der sich mit Gesundheit auskannte, nämlich der Lukas. Lukas war Arzt und von daher kannte er sich gut mit Gesundheit aus. Und wir werden so drei Hauptpunkte heute Nachmittag haben, über die wir sprechen wollen. Und das erste ist ein Kranker zwischen Aussichtslosigkeit und Hoffnung. Ein Kranker zwischen Aussichtslosigkeit und Hoffnung. Der Bericht im Lukas-Evangelium steht in Kapitel 5, ab Vers 17. Und ich lese uns zunächst mal nur die ersten drei Verse vor und wir werden dann so Stück für Stück durch den Bericht durchgehen. Es geschah an einem der Tage, dass er, also Jesus Christus, lehrte. Und es saßen da Pharisäer und Gesetzeslehrer. die aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus ganz Jerusalem gekommen waren. Und des Herrn Kraft war da, damit er heilte. Und siehe, Männer bringen auf einem Bett einen Menschen, der gelähmt war, und sie suchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und da sie nicht fanden, auf welchem Weg sie ihn hineinbringen sollten, wegen der Volksmenge, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinab mit dem Bett in der Mitte vor Jesus. In Kapernaum, Stadt am Nordende oder Nordrand des Sees Genezareth, da lebte ein Mann, der querschnittsgelähmt war. Und wenn man nicht mehr gehen kann, dann geht gar nichts mehr. Ich weiß nicht, ob ihr jemand kennt, der gelähmt ist oder der nicht mehr gehen kann, aber die Situation eines solchen Menschen ist, der kann nicht zur Arbeit gehen, der kann noch nicht mal einkaufen gehen, der kann oft noch nicht mal alleine auf die Toilette gehen. Ja. Wir haben in unserer Gemeinde ein Ehepaar gehabt, dieses Ehepaar ist in besseren Zeiten sehr gerne gereist, haben viele Reisen gemacht und irgendwann ist die Frau erkrankt und hat dann jahrelang bewegungsunfähig im Bett gelegen. Ja. Ihre Welt hatte sich auf 20 Quadratmeter ungefähr reduziert. Das war ihre Welt. Und ihr Mann hat sie aufopfernd gepflegt, ist dabei selber im Grunde auch dann hinterher ja erkrankt oder zum ja auch körperlichen Wrack geworden. Beide sind inzwischen beim Herrn. Aber man sieht, Gesundheit ist schon etwas Wichtiges. Ja, das sollten wir nicht unterschlagen. Gesundheit ist eine Voraussetzung dafür, dass wir unser Leben gestalten können. Gesundheit ist eine Voraussetzung dafür, dass wir Träume realisieren können, die wir haben. Und was die Gesundheit wert ist, das merkt man oft erst, wenn man selber krank wird. Ich selbst bin im Alter von 43 Jahren sehr schlimm erkrankt an Burnout mit schwerer Depression. Und es war so, dass anderthalb Jahre lang bei mir im Grunde überhaupt nichts mehr ging. Ja, es lief nichts mehr. Ich konnte nicht mehr arbeiten. Ich konnte in der Gemeinde nicht mehr mitarbeiten. Ich konnte nicht unterwegs sein. Also es ging irgendwie gar nichts mehr. Und es war schwer für mich, in der Depression mich selber auszuhalten. Und ich hätte nie gedacht, dass so eine Erkrankung mich irgendwie treffen könnte, weil es mir vorher eigentlich gesundheitlich immer sehr gut ging. Aber wenn man in so einer Situation ist, dann erkennt man plötzlich, wie machtlos man ist. Ja, du bist abhängig von anderen. Du bist abhängig von Leuten, die Erledigungen machen. Du bist abhängig von Ärzten. Du bist abhängig von guten Medikamenten. Man erkennt irgendwie so seine ganze eigene Vergänglichkeit. Und versucht euch mal vorzustellen, was im Herzen dieses gelähmten Mannes vor sich gegangen sein muss. Dieser Mann hatte überhaupt keine Aussicht auf Besserung. Den ganzen lieben Tag lang irgendwie bewegungsunfähig zu liegen, nichts tun zu können. Und ihr stellt euch vor, was es für eine Langeweile gewesen sein muss. Ja, es gab in der damaligen Zeit keinen Fernseher, wo er dann sich vielleicht mal einen Film hätte angucken können. Es gab kein Internet, es gab keine Smartphones. Der Mann war im Grunde nur angewiesen auf Menschen, die sich um ihn sorgten. Und da ist es gut, wenn man gute Freunde hat. Und die hatte dieser Gelähmte. Der hatte 4 gute Freunde. Und sie haben irgendwie mitempfunden mit diesem Mann. Ja, sie haben ihn mitgetragen. Und das ist so gut, gerade wenn du krank bist, wenn du weißt, da sind andere, die tragen die Last mit. Da sind andere, die kommen zu dir, die trösten dich, die ermutigen dich, die sprechen dir eine Verheißung Gottes zu. Das erlebt man gerade, wenn man krank ist, wie gut es dann tut, wenn man solche Freunde hat. Nur das Problem ist, ein Kranker braucht noch mehr als gute Freunde. Gute Freunde sind wichtig, absolut. Ja, aber ihre Möglichkeiten sind eingeschränkt. Gute Freunde können helfen, aber sie können nicht heilen. Was ein Kranker braucht, ist einen Arzt, der die richtige Therapie kennt und dem Kranken von daher helfen kann. Nun, hier in unserer Geschichte war es so, die Freunde dieses gelähmten Mannes, die hatten etwas gehört. Die hatten nämlich gehört, Jesus ist im Ort. Und dann waren ihre Gedanken folgende. So, muss man das schließen aus diesem Bericht, wenn einer unserem Freund helfen kann, dann Jesus. Jesus war zwar kein Arzt, ja, als Beruf hat er wahrscheinlich die Ausbildung als Zimmermann gemacht, aber trotzdem, man erzählte sich von ihm, dass er Kranke heilt, dass er Blinde sehend macht. Also wenn einer helfen kann, dann vielleicht dieser Jesus. Der scheint irgendwie übernatürliche Fähigkeiten zu haben. Der scheint eine besondere Vollmacht von Gott zu haben. Und wisst ihr, dass die Freunde mit ihrem Freund zu Jesus Christus gehen wollten, das war genau das Richtige, was sie tun konnten. Sie gehen genau zu der richtigen Adresse. Ja, sie gingen zu der besten Adresse, zu der man gehen kann mit allem Leid und allen Krisen im Leben, nämlich zu Jesus Christus. Und um ihren Freund zu Jesus zu bringen, da überwinden sie sogar Hindernisse. Ja? Weil die Frage ist ja jetzt, wie schaffe ich einen gelähmten Mann, der nur liegen kann, zu dem Herrn Jesus? Wie kriege ich den dahin? Es gab damals keinen Krankenwagen. Einen Rollstuhl hatten sie scheinbar auch nicht. Ich weiß nicht, ob es sowas damals schon gab. Und dann kommen sie auf die Idee, dann nehmen wir einfach das Bett mit. Das Bett war im Grunde so eine zusammenrollbare Matte, wo der drauf lag. Dann haben sie ihn genommen, an den vier Enden getragen und tragen ihn da durch die Straßen zu dem Haus, wo der Herr Jesus ist. Und jetzt kommen sie dahin. Und ich kann mir irgendwie so vorstellen, die überkommt der große Schock. Ja. Die sehen eine Menschenmenge, die noch aus der Haustür rausquillt. Die sehen, an den Fenstern stehen noch Leute, die gucken ins Innere des Hauses rein. Keine Chance, irgendwie durchzukommen. Was machen wir jetzt? Wir wollen unseren Freund doch zu Jesus bringen. Und jetzt kann man echt staunen über die Kreativität der Freunde. Das Haus hatte offensichtlich ein Flachdach. Das war damals vielfach üblich, ist übrigens auch heute, wenn ihr in Südeuropa seid, ist es üblich. Ganz, ganz viele Häuser dort haben ein Flachdach und viele Häuser haben dort auch so einen Dachgarten oder man kommt zumindest drauf. Und hier gab es wahrscheinlich so eine Außentreppe, ne, wo die Leute vielleicht abends, wenn es kühl war, aufs Dach gegangen sind. Und da haben sich die vier Freunde gedacht, Jungs, wir nehmen unseren Freund und transportieren ihn da die Treppe hoch. Haben sie gemacht, aufs Dach mitgenommen. Und dann haben sie angefangen, da die Ziegel zu entfernen. Und jetzt stellt euch mal die Leute im Haus vor, ja. Die sind da unten, die hören Jesus zu und plötzlich rieselt von oben der Kalk runter. Die hören so Kratzgeräusche von oben. Plötzlich sehen sie, dass da oben ein Loch entsteht. Die Sonne scheint plötzlich von oben ins Haus herab. Und dann, da wird's noch kurioser, plötzlich, das Loch wird immer größer und plötzlich schwebt von da oben eine Matte runter. Und da liegt einer drauf. Kurios, oder? Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Ein Zuspruch, der noch wichtiger ist als Heilung. In dem Raum herrscht atemlose Stille. Ja, also ich glaube, man hätte in dieser Situation eine Stecknadel fallen hören. Und die Leute denken, boah, was wird jetzt geschehen? Ja. Das ist doch eigentlich unverschämt, Jesus hier in seiner Rede zu unterbrechen und dann noch das Dach zu beschädigen, also Sachbeschädigung zu machen, ja, und dann diesen Vortrag zu unterbrechen. Stellt euch vor, hier oben wird jetzt plötzlich ein Dach entstehen, ein Loch entstehen im Dach und hier schwebt einer runter. Und ihr würdet sagen, wie kann man sowas machen, ja? Sachbeschädigung, direkt mal die Polizei rufen. Also die Leute sind total gespannt und ich kann mir vorstellen, auch der Gelähmte ist total gespannt, wie wird Jesus jetzt reagieren? Und der Herr, er sieht den gelähmten Mann an, ich kann mir vorstellen, mit ganz freundlichem, liebevollen Blick. Er schaut hoch, er sieht die vier Freunde, die durchs Dach runterschauen. Und dann sagt er was ganz Bemerkenswertes zu diesem Mann. Deine Sünden sind dir vergeben. Das wird ja immer kurioser, denken die Leute. Irgendwie ungläubiges Staunen. Ja, die Leute drehen die Köpfe zueinander, vielleicht fangen sie auch so ein bisschen an zu tuscheln. Also warum spricht Jesus diesem Mann jetzt Vergebung der Sünden zu? Die wissen jetzt natürlich alle, warum der da runtergelassen wird. Nämlich, weil sich die Freunde erhoffen, dass Jesus diesen Mann heilt. Boah, Spektakel, ja. Und wir sind dabei, wie bei ARD und ZDF in der ersten Reihe. Und jetzt heilt Jesus diesen Mann nicht, sondern er spricht ihm Vergebung der Sünden zu. Und hier geht es doch eigentlich um was ganz anderes. Ja? Hier geht es doch darum, gesund zu werden. Und der Herr macht deutlich, es gibt etwas, was wichtiger ist als Gesundheit. Nämlich Vergebung. Auf Vergebung kommt es an. Körperliche Gesundheit ist nicht das höchste Gut, was wir Menschen bekommen können. Das Wichtigste, was wir Menschen brauchen, ist Vergebung. Und jetzt muss man natürlich die Frage stellen, warum ist Vergebung wichtiger als körperliche Gesundheit? Nun, Vergebung ist wichtiger, weil Vergebung uns von einem ganz, ganz schlimmen Virus befreit, den wir in uns tragen. Ein Virus, der noch viel infektiöser und gefährlicher ist als der Coronavirus, mit dem wir uns so lange beschäftigt haben. Es geht um einen Virus, der nicht nur unser jetziges Leben hier auf der Erde betrifft, sondern der unser zukünftiges Leben betrifft. Der Virus, den wir in uns tragen als Menschen, der zerstört nicht nur unser menschliches Leben, unser zeitliches Leben, sondern er zerstört auch unsere Ewigkeit. Und diesen gefährlichen Virus nennt die Bibel Sünde. Und wir Menschen sind mit diesem Virus infiziert seit dem Sündenfall. Jetzt sagst du vielleicht, naja, Moment mal, Virus der Sünde, also so ein großer Sünder bin ich doch nicht, also ich habe noch keinen umgebracht, ich habe noch dies und jenes Schlimme nicht gemacht. Aber sieh mal, alleine schon unsere Auflehnung gegen Gott, dass wir uns weigern, Gott, unseren Schöpfer zu ehren und anzubeten, das ist Sünde in Gottes Augen. Dass wir Gottes Gebote nicht halten, ist Sünde in Gottes Augen. Unser Unglaube, dass wir den Gott uns gegeben hat als Erlöser, als Retter, Jesus Christus, dass wir den nicht annehmen, das ist Sünde. Und das Schlimme bei der Sünde ist, sie trennt uns von Gott. Ja? Sie tötet uns. Und sie bringt uns nach dem Tod in das Gericht Gottes. Und sie bringt uns für die Ewigkeit in die ewige Gottesferne, was die Bibel den Feuersee oder auch die Hölle nennt. Sofern wir nicht von diesem Virus geheilt werden. Und seht, deswegen ist der Virus der Sünde ist der gefährlichste Virus, den es überhaupt gibt. Weil es einfach ein Virus ist, der nicht nur unsere Gesundheit und unser Leben hier auf der Erde betrifft, sondern ein Virus, der unsere Ewigkeit betrifft. Und das Schlimmste, was einem Menschen jemals passieren kann, das ist, dass er die Ewigkeit getrennt von Gott verbringt. Dass er die Ewigkeit an dem Ort verbringen muss, den die Bibel die Hölle nennt. Und dieser Ort wartet auf jeden Menschen, der nicht zu Lebzeiten von diesem Virus der Sünde befreit wird. Und da ist die frohe Botschaft, die die Bibel uns sagt und die das Evangelium uns sagt, dieser Virus ist ein Virus, der ist therapierbar. Ja? Allerdings ist dieser Virus nicht therapierbar durch irgendein Medikament oder durch eine Operation, sondern dieser Virus ist therapierbar nur durch Vergebung. Nur dann, wenn Gott Vergebung über unsere Sünden ausspricht. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir von diesem Virus geheilt werden können. Und deswegen ist das Wichtigste, was wir Menschen brauchen, fürs Leben und fürs Sterben, für dieses Leben und für die Ewigkeit, das Wichtigste, was wir brauchen, ist Vergebung. Ja? Gesundheit ist gut und wir dürfen dankbar dafür sein, wenn Gott uns viel Gesundheit in diesem Leben hier schenkt. Aber was wir noch wichtiger, noch notwendiger brauchen, ist Vergebung für das kommende Leben, für das ewige Leben. Weil was nützt mir eine gute Gesundheit in diesem Leben jetzt, wenn ich nach meinem Tod in das Gericht Gottes komme und die Ewigkeit in der Gottesferne verbringen muss? Was nützt mir gute Gesundheit jetzt? Und deswegen ist es Jesus Christus so wichtig, dass wir nicht nur äußerlich gesund sind, und das werden wir nicht immer sein in unserem Leben, aber ihm ist es wichtig, dass wir innerlich gesund sind, dass unsere Seele gesund wird. Deswegen kümmert er sich um die Gesundheit unserer Seele, weil wir nur mit einer gesund gemachten Seele Zugang zu Gott haben und die Ewigkeit mit ihm verbringen werden. Und damit Jesus Christus oder mit Gott uns vergeben kann, dafür ist sein Sohn Jesus Christus ans Kreuz gegangen. Die Bibel sagt sogar, dass Jesus Christus zur Sünde gemacht wurde. Das kann man sich fast nicht vorstellen, was das bedeutet. Ja? Er wurde wegen uns zur Sünde gemacht und starb, als unsere Sünde auf ihm lag. Und das Evangelium, was die Bibel uns verkündigt, das ist diese frohe Botschaft, es gibt Vergebung. Es gibt Vergebung für dich. Es gibt Vergebung für die schlimmste Sünde, die wir gegen Gott und gegen Menschen begehen können. Vergebung ist die größte Gabe, die Gott uns jemals schenken kann. Und da ist die entscheidende Frage, wie bekommen wir Vergebung? Und auch das zeigt uns diese Geschichte, denn wir schauen uns jetzt mal an, was veranlasst Jesus, diesem gelähmten Mann Sündenvergebung zuzusprechen. Vers 20. Als er ihren Glauben sah, sprach er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Als Jesus ihren Glauben sah. Der Herr Jesus, er schaut also in die Herzen dieser vier Freunde. Er schaut in das Herz des gelähmten Mannes. Und was sieht er? Er sieht dort Glauben. Sie glauben, dass Jesus diesen Mann heilen kann. Und das ist etwas, was Jesus im Grunde immer wieder tut. Er schaut in unsere Herzen. Er schaut in unsere Herzen, ob er dort Glauben findet. Ob wir vertrauen, dass er wirklich heilen kann. Und zwar nicht nur den Leib, den Körper heilen kann, sondern unsere Seele heilen kann. Und diese vier Männer und der Gelähmte, sie waren überzeugt, dieser Jesus kann heilen. Und das zeigt dieser ungewöhnliche Zugang, den sie zu ihm finden, ja, oben durchs Dach runter auf die Erde. Das zeigt geradezu, sie glauben, dass Jesus ihren Freund retten kann, dass er ihn heilen kann. Und genau das ist es, worauf Jesus Christus antwortet. Und das heißt, und das ist für uns dann auch wichtig, es kommt letztlich auf den Glauben an. Das ist die Voraussetzung dafür, dass Gott vergeben kann, dass Gott unsere Sünde vergibt, dass wir glauben. Und schaut euch mal an, wir denken oft so als Menschen, wir müssen irgendwie was dafür tun, damit Gott uns ja wohlgesonnen ist. Wir müssen irgendwie Gott zufriedenstellen durch gute Taten, ja, durch ein gutes Leben. Und dann wird Gott schon irgendwie mit uns zufrieden sein. Aber seht mal, was konnte der Gelähmte tun dafür, dass er geheilt wurde oder dass er Vergebung zugesprochen bekam? Gar nichts. Ja, der war bewegungsunfähig. Der konnte nichts bezahlen. Der konnte keine Pilgerwanderung machen. Der konnte keine guten Werke tun. Der konnte kein Geld bezahlen. Der hatte wahrscheinlich auch nichts. Das Einzige, was er tun konnte, weil er völlig bewegungsunfähig war, das war das, was er in seinem Herzen tun konnte. Und in seinem Herzen konnte er glauben. Er konnte Jesus Christus vertrauen. Und das ist genau das, was Gott von uns auch erwartet. Gott erwartet von uns keine besonderen Leistungen. Ja, wir können nicht genug leisten, um Gott irgendwie zufriedenzustellen. Das funktioniert einfach nicht. Es gibt nur eine Sache, die Gott von uns erwartet, nämlich, dass wir glauben, dass sein Sohn am Kreuz von Golgatha unsere Schuld auf sich genommen hat. Dass er am Kreuz von Golgatha stellvertretend für mich starb und ihm dann einfach mein Leben anvertraue. Ihm sage, Herr Jesus Christus, mein Leben soll dir gehören. Zieh du in mein Herz ein. Ich möchte von jetzt an mit dir leben. Und sieh, dafür müssen wir zu Jesus kommen. Ja, genau wie die vier Freunde das gemacht haben. Sie haben alle Hindernisse überwunden und ihren Freund vor Jesus gebracht. Wenn wir gesund werden wollen, zu wem gehen wir? Zum Arzt. Weil wir darauf hoffen, dass er die richtige Methode hat, die richtige Therapie, die richtigen Medikamente. Wenn wir Vergebung haben wollen, müssen wir zu dem gehen, der Vergebung erteilen kann. Und das ist Gott allein und sein Sohn Jesus Christus. Und wenn wir dann so vor Jesus stehen, ja, und er den Glauben in unseren Herzen sieht, dann spricht er uns genau das zu, was er hier dem Gelähmten zugesprochen hat. Deine Sünden sind dir vergeben. Und seht, das ist das größte Wunder, was in unserem Leben geschehen kann. Ja, das ist das Größte, was Gott in unserem Leben tun kann. Größer als jede Heilung, die er uns schenken kann. So froh wir darüber sind, wenn wir eine Heilung erleben. Aber das Größte, was Gott uns schenken kann, ist, dass er uns seine Vergebung zuspricht. Und da ist die Frage, willst du das glauben? Ja? Willst du Jesus Christus glauben, dass er am Kreuz von Golgatha auch deine Schuld getragen hat. Willst du ihm glauben, dass er stellvertretend für dich dort starb? Willst du ihm glauben, dass er deine Sünden vergeben kann? Wenn du ihm glaubst, wenn du dein Leben in seine Hand gibst, dann wird er dir das zusprechen. Deine Sünden sind dir vergeben. Gehen wir ein Stück weiter in der Geschichte, kommt zum dritten Punkt. Eine Heilung, die das Recht von Jesus zur Sündenvergebung beweist. Nun, ich habe das gerade schon versucht, so ein bisschen aufzuzeigen. Die Leute sind irgendwie so ein bisschen verwirrt. Ja? Wieso spricht dieser Mann Sündenvergebung zu? Und da sind jetzt so ein paar auch dabei, die finden das sogar anmaßend. Ja, die finden das eine Gotteslästerung. Die sagen sich, Moment mal, wieso kann dieser Mensch Sünde vergeben? Sündenvergebung ist etwas, was nur Gott zusprechen kann. Wenn dieser Mensch jetzt Sündenvergebung zuspricht, dann maßt er sich etwas an, was ihm nicht zusteht. Es geht also jetzt um eine ganz entscheidende Frage. Nämlich um die entscheidende Frage letztlich, wer ist Jesus? Hat Jesus eine Berechtigung, Sünden zu vergeben? Die hätte er nur dann, wenn er selber Gott ist. Nur dann hätte er die Berechtigung, Sünden zu vergeben. Und der Herr erkennt das auch. Der Jesus geht jetzt auf die Gedanken von diesen Leuten ein und er sagt zu ihnen, und jetzt lese ich mal weiter, ab Vers 21 bis zum Ende des Textes. Jetzt sehen wir erst nochmal die Pharisäer und Schriftgelehrten. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer fingen an zu überlegen und sagten, wer ist dieser, der solche Lästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben außer Gott allein? Sie empfinden das als Gotteslästerung. Als aber Jesus ihre Überlegungen erkannte, antwortete und sprach er zu ihnen, was überlegt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen, dir sind deine Sünden zu vergeben? Oder zu sagen, steh auf und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf und nimm dein Bett auf und geh nach Hause. Und sogleich stand er vor ihnen auf, nahm auf, worauf er gelegen hatte, und ging hin in sein Haus und verherrlichte Gott. Und Staunen ergriff alle, und sie verherrlichten Gott und wurden mit Furcht erfüllt und sprachen, wir haben heute außerordentliche Dinge gesehen. Jesus macht eine ganz entscheidende Aussage. Die Leute fragen sich, dieser Mann hat doch gar nicht das Recht, Sünden zu vergeben, denn dafür müsste er ja Gott sein. Aber der Herr sagt jetzt zu ihnen, damit ihr wisst, dass ich dieses Recht habe, dass ich diese Vollmacht habe, Sünden zu vergeben, deswegen, damit ihr das erkennt, und jetzt sagt er zu dem gelähmten Mann, steh auf und nimm dein Bett und geh nach Hause. Und was geschieht? Die Leute kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus, der Kranke steht auf. Wahrscheinlich anfangs noch so ein bisschen unsicher, reckt seine Arme, seine Beine, die er ja gar nicht bewegen konnte. Der steht auf, der ist geheilt. Und dann nimmt er seine Matte, rollt seine Matte zusammen und geht nach Hause. Jesus Christus heilt diesen Gelähmten. Das heißt, er spricht ihm nicht nur Vergebung zu, sondern er gibt ihm jetzt auch genau das, weswegen die Freunde diesen Mann oben vom Dach heruntergelassen haben. Und das zeigt uns zunächst einmal, Jesus Christus hat tatsächlich Macht über diese Krankheit. Jesus Christus kann einen Menschen heilen. Er kann das. Und es gibt Situationen, in denen er das tut. Wie hier in dieser Situation. Deswegen sollten auch wir übrigens immer damit rechnen, auch in unseren Krankheiten, dass Jesus Christus Krankheiten heilen kann. Und manchmal tut er das auch tatsächlich. Er tut es aber nicht immer. Ja. Oft haben Erkrankungen, die wir durchmachen müssen, einen besonderen Sinn. Ja. Gott lässt diese Krankheiten in unserem Leben zu, weil er mit uns damit etwas bezweckt. Zum Beispiel, dass wir in der Erkrankung auf ganz besondere Art und Weise Gottes Nähe erleben. Und wo du hinterher nur staunen kannst und sagen kannst, danke Herr, dass du die ganze Zeit da warst. Selbst wenn ich es nicht immer gemerkt habe. Manchmal will Gott uns vielleicht auch zur Besinnung bringen, irgendwie über unseren bisherigen Lebensweg ohne Gott. Manchmal nutzt Gott Krankheiten, damit wir ihn kennenlernen oder damit wir ihn besser kennenlernen. Und wisst ihr, manche Erkrankte können genau das bezeugen, dass sie Gott in ihrer Krankheit begegnet sind. Oder dass sie eine Beziehung zu ihm gefunden haben. Oder dass sie bei ihm einen übernatürlichen Halt in der Krankheit erlebt haben, den man menschlich gesehen nicht erklären kann. Warum kann Jesus Christus diesen Kranken heilen? Er kann ihn heilen, weil er selber tatsächlich Gott ist. Ja? An sich ist die Heilung eines Gelähmten unmöglich, es sei denn, Gott wäre hier. Gott wäre in diesem Haus. Ja? Und deswegen zeigt die Heilung, die Jesus an diesem kranken Mann vollzieht, etwas ganz Entscheidendes, nämlich wer Jesus wirklich ist. Sie zeigt, Jesus ist Gott. Ja, nur Gott kann eine solche Heilung bewirken. Und wenn Jesus Christus diesen Gelähmten heilt, dann heißt das, er ist Gott. Wenn er aber Gott ist, und das ist jetzt die logische Konsequenz daraus, wenn Jesus Christus Gott ist, dann kann er auch Sündenvergebung zusprechen. Wenn er Gott ist, dann kann er tatsächlich Sünden vergeben. Und dann ist es keine Gotteslästerung, dass Jesus sich angemaßt hat, diesem kranken Mann Sündenvergebung zuzusprechen. Und genau das zeigt er jetzt durch die Heilung. Er zeigt, ich bin Gott und ich habe tatsächlich das Recht, einem Menschen Sündenvergebung zuzusprechen. Und von daher lernen wir daraus, wenn wir Vergebung haben möchten, dann müssen wir wirklich zu Jesus Christus gehen. Da er Gott ist, ist er berechtigt, uns Sündenvergebung zuzusprechen. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass deine Schuld schon vergeben ist. Wenn du nicht weißt, wenn du bisher nicht weißt, dass deine Schuld vergeben ist, dann geh damit zu Jesus Christus, denn er ist Gott und er kann dir vergeben. Und er tut es total gerne. In 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9 lesen wir, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Egal wie schlimm das ist, was wir getan haben. Wir können zu ihm gehen. Wir können unsere Schuld bekennen und dann verspricht er, ich werde dir deine Schuld vergeben. Absolut sicher. Und seht, die beste Gesundheitsinvestition, die wir in unserem Leben tätigen können, das ist nicht, Medikamente zu kaufen, so wichtig das ist und so dankbar wir für Medikamente sein können. Das ist nicht, eine Reha-Maßnahme durchzuführen und wir dürfen froh sein, dass unser Gesundheitssystem sowas anbietet. Aber die beste Gesundheitsinvestition, die wir tätigen können, ist, dass wir unser Leben Jesus Christus anvertrauen. Dass wir an ihn glauben und ihn bitten, unsere Schuld zu vergeben. Und dann spricht er uns die Vergebung unserer Schuld zu. Und diese Gesundheitsinvestition, wenn wir diese Gesundheitsinvestition tätigen, dann ist das eine Investition nicht nur in dieses Leben, sondern eine Investition in die Ewigkeit. Denn es geht um unsere ewige Gesundheit. Aber es ist gleichzeitig auch eine Gesundheitsinvestition ins Heute. Weil wenn du um Vergebung deiner Schuld weißt, dann kannst du heute in bewegten Zeiten mutig und froh mit Jesus Christus leben. Du brauchst keine Angst zu haben, du brauchst keine Panik zu haben, wie viele Menschen das heute haben. Ja, du darfst wissen, meine Schuld ist vergeben, meine Ewigkeit ist geklärt. Und wenn mein Leben hier auf dieser Welt zu Ende geht, dann weiß ich, wo ich ankommen werde, nämlich bei Jesus Christus im Himmel. Ich komme am Schluss zurück zu dieser Frage vom Anfang. Ist es wirklich so? Hauptsache gesund? Wenn wir an unsere körperliche Gesundheit denken, müssen wir sagen, Gesundheit ist wichtig. Ja? Und wir dürfen dankbar sein, wenn Gott uns Gesundheit schenkt. Aber Gesundheit ist nicht die Hauptsache. Es gibt Werte, die weitaus wichtiger sind als körperliche Gesundheit. Und das ist zu wissen, dass meine Schuld, meine Sünde vergeben ist. Zu wissen, dass ich meine Ewigkeit bei Gott zubringen werde und nicht in der ewigen Gottesferne. Das sind Werte, die viel, viel wichtiger sind als körperliche Gesundheit. Jetzt kann man die Frage stellen, heißt das jetzt, wenn man Jesus Christus annimmt, dass man nicht mehr krank wird? Ja. Nein. Wir leben in einer gebrochenen Welt. Und wir haben als Menschen, auch als Christen, einen gebrochenen Körper. Einen sterblichen Körper. Einen Körper, der krank werden kann. Und auch Christen werden krank. Christen können sich infizieren. Christen können an einer Seuche erkranken. Christen können innerlich und äußerlich krank werden. Sie können so krank werden, dass sie daran sterben, an der Krankheit. Und wir werden als Menschen eines Tages sterben. Unser Leben, es ist begrenzt. Es ist endlich. Christen können an jeder Krankheit erkranken, an der auch Menschen erkranken, die noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben. Und doch ist die Situation von Christen anders, und zwar ganz gewaltig. Weil Christen, egal ob sie gesund sind oder krank sind, einen ganz, ganz großen Reichtum haben. Und ich möchte euch gerne am Ende dieses Themas so einige Dinge nennen, die diesen großen Reichtum ausmachen, den wir als Christen haben dürfen, den wir haben, wenn wir wissen, meine Schuld ist vergeben. Das Erste, was diesen Reichtum ausmacht, das ist die Gegenwart von Jesus Christus. Wir dürfen wissen, wir sind nie alleine. Ja? Und auch wenn wir krank sind, sind wir nicht allein, sondern unser Herr Jesus Christus ist bei uns. Er hat es seinen Jüngern damals mal gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das hat er ihnen gesagt, kurz bevor er diese Erde verlassen hat und in den Himmel gegangen ist. Da hat er ihnen gesagt, ich bleibe bei euch. Ihr werdet nie alleine sein. Und so haben wir, auch wenn wir krank sind, eine Zuflucht in Jesus Christus, zu dem wir im Gebet jederzeit fliehen können. Und es ist so, dass auch viele Kranke, die eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben, in oder auch trotz ihrer schweren Krankheit irgendwie noch einen tiefen Frieden ausstrahlen. Irgendwie eine tiefe Freude ausstrahlen, wo du merkst, ja, das ist irgendwie innerlich, das kommt aus dem Herzen heraus. Und der Grund ist, dass sie Jesus kennen und dass sie innerlich gesund geworden sind. Vielleicht äußerlich krank, aber innerlich gesund. Und so können Menschen, die Jesus Christus kennen, trotz einer Krankheit, die ihr Leben bewegt macht, mutig sein und mit Freude erfüllt sein. Ich kann mich erinnern an eine Freizeit vor ungefähr 20 Jahren in Spanien. Meldete sich eine Teilnehmerin an aus Köln und sie sagte uns, dass sie einen Rollstuhl mitnehmen muss und auch einen Rollator mitnehmen muss, weil sie war infolge einer Borreliose-Erkrankung nahezu gelähmt. Sie war fast gelähmt gewesen im Krankenhaus. Es ging ihr etwas besser. Sie konnte sich aber nur mit Rollstuhl und Rollator bewegen. Und wir haben überlegt, funktioniert das überhaupt? Klappt das so von der Freizeit wegen? Und ich fuhr selber mit dem Auto nach Spanien, habe ein paar Leute mitgenommen und dann haben wir das so gemacht. Wir sind dann über Köln gefahren, haben sie in Köln aufgenommen. Ich hatte damals so ein Kombi, da passte also tatsächlich der Rollstuhl und der Rollator gerade so noch hinten rein und die beiden, die hinten saßen, mussten noch Gepäck zwischen sich aufstapeln. Also wir waren vollgepackt mit dem Auto. Aber die junge Schwester war voller Freude bei der Krankheit dabei. Sie konnte sich nicht viel bewegen, ja. Mit Mühe die Treppe runtergehen, da hat sie sich so auf die Stufen gesetzt und ist so von Stufe zu Stufe runtergerutscht. Aber sie hatte eine Freude im Herzen, die sie trotzdem ausgestaltet hat. Was macht weiter unseren Reichtum aus? Das Gebet der Glaubensgeschwister, die die Last mittragen. Wir haben heute Morgen über Gemeinde gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass Gemeinde eine Gemeinschaft von tragfähigen Beziehungen ist. Und genau das erleben Christen in der Erkrankung. Sie erleben es, da sind Brüder und Schwestern im Glauben, mit denen Gott sie zusammengestellt hat und sie tragen sie. Sie tragen die Last mit und sie beten für den oder die Erkrankte. Und manche Gebete erhört Gott so, dass der Kranke wieder gesund wird. Und andere Gebete erhört Gott auch anders, weil er einfach andere Pläne hat. Als gläubiger Christ haben wir in der Erkrankung auch das Wort Gottes. Und gerade in der Krankheit, und das kann ich aus meiner eigenen Erkrankung sagen, da ist mir das irgendwie so besonders bewusst geworden, wie Gottes Wort zu mir geredet hat, manchmal in einer Form, wie ich sie so noch nie erlebt habe, wo ich gemerkt habe, das trifft jetzt irgendwie genau in meine Situation. Ich hatte über Monate hinweg sehr große Schwierigkeiten, überhaupt zu lesen, konnte manchmal nur ein paar Zeilen überhaupt lesen. Und dann habe ich morgens gerne die beiden Bibelverse aus dem Losungsbüchlein gelesen. Und ich habe gedacht, boah, das ist wie für dich gesagt heute Morgen. Abends habe ich versucht, aus dem Psalm so ein paar Verse zu lesen, soweit es irgendwie überhaupt möglich war. Und ich habe dann manchmal gedacht, geht es dem David bei dem, was er hier beschreibt, eigentlich genauso wie dir? Ich hatte den Eindruck, der berichtet Situationen, wo es ihm ähnlich geht. Und ich habe gemerkt, wie Gott in mein Herz dadurch gesprochen hat, wie Gott getröstet hat, wie Gott irgendwie wieder einen Halt gegeben hat, um die nächste Stunde, den nächsten Tag vielleicht irgendwie zu überstehen. Menschen, die eine Beziehung zu Jesus Christus haben, die wissen auch, dass ihnen für sie alle Dinge zum Guten mitwirken werden. Paulus sagt das in Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Alle. Das fällt uns manchmal etwas schwer zu begreifen, ja. Aber auch eine Krankheit benutzt Gott, damit sie zum Guten mitwirkt. Und ich darf von meiner Erkrankung damals heute manchmal erleben, wie Gott das zum Guten benutzt. Ich komme manchmal mit Menschen in Verbindung, die ich gar nicht vorher kannte, die mich anrufen. Oder es kommt auch mal ein Bekannter zu mir, der sagt, können wir mal miteinander reden? Und ich merke dann irgendwie, dass Gott es gebraucht, dass ich sie mit dem, was ich erlebt habe, ermutigen kann für ihre persönliche Situation. Gott hat etwas Gutes daraus gemacht. Und von daher können wir, auch wenn es uns körperlich nicht gut geht, wenn wir krank sind, darauf vertrauen, dass Gott es trotzdem richtig macht. Und dass Gott uns durchtragen wird. Und wir dürfen selbst das Leid aus der Hand Gottes nehmen, genauso wie wir sonst auch die guten Dinge aus der Hand Gottes nehmen. Christen wissen, dass nichts uns von Gottes Liebe trennen kann. Paulus sagt auch das in Römer Kapitel 8. Wir sind überzeugt, dass weder Leben noch Tod, weder Mächte, weder Höhe noch Tiefen, dass nichts uns trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Mir ist das so besonders bewusst geworden. Vor ein paar Jahren starb ein ganz bekannter junger YouTuber, der Philipp Mickenbecker, dem einen und anderen sicher bekannt durch den Kanal Real Life Guys. Er und sein Bruder, die haben so ganz verrückte Projekte gemacht, haben eine fliegende Drohne gebaut, wo man zum Bäcker mitfliegen kann, um da die Brötchen zu kaufen, oder haben ein Fahrrad mit Raketenantrieb gebaut. Und bei ihm wurde, als er 22 Jahre, glaube ich, war er alt, wurde zum dritten Mal Krebs festgestellt und die Ärzte gaben ihm die Diagnose, sie haben noch etwa 2 Wochen bis 2 Monate zu leben. Er hat noch ein Dreivierteljahr gelebt. Und er ist ein total froher Christ gewesen in dieser Zeit. Er war vorher zum Glauben gekommen, er ist in verschiedenen Talkshows eingeladen gewesen und hat in diesen Talkshows seine Freude und seine Hoffnung zum Ausdruck gebracht, die er in Jesus Christus hatte. Das fand ich total bewegend und ermutigend auch. Und das ist hier der letzte Punkt. Christen wissen, dass der Tod der Übergang zum ewigen Leben ist. Der Tod ist also nur ein Übergang. Ein Übergang in die ewige Gemeinschaft mit Gott. Und von daher ist, wir sprechen manchmal, wenn ein Mensch stirbt, sagen wir manchmal, jetzt ist er erlöst. Das trifft im Grunde aber nur auf Menschen zu, die an Jesus Christus glauben, weil sie sind wirklich dann erlöst, weil sie bei Jesus im Himmel sind. Und das ist etwas, was Philipp Mickenbecker damals zum Ausdruck gebracht hat, auch in den Talkshows. Er hat gesagt, ich weiß, dass wenn ich hier sterbe, mein Leben bei Jesus im Himmel weitergeht. Und er hat es mit einem ganz frohen Gesichtsausdruck gemacht und nicht irgendwie gequält oder so. Man hat ihm gemerkt, es kommt aus seinem Herzen heraus. Als Christen wissen wir aber auch, dass Gott es ist, der den Tag unseres Todes bestimmt. Ja? Gott bestimmt den Tag, an dem wir hier abgerufen werden. Und manchmal hat Gott mit einem Kranken noch etwas vor. Erst dann, wenn Gott sagt, jetzt ist es genug, du hast das Werk vollbracht, zu dem ich dich gesetzt habe, komm heim, dann setzt Gott den irdischen Schlusspunkt für unser Leben. Und genau das so war das bei Philipp damals. Ja? Er ist mit seiner Krebserkrankung, die er hatte, total offen umgegangen, hat in seinem YouTube-Kanal darüber gesprochen. Und man hat ihm immer wieder abgemerkt, diese innere Freude und diese innere Hoffnung, die er hatte. Und ich glaube, dass er dadurch ganz vielen Menschen, gerade jungen Menschen, zum Segen geworden ist und dass er vielen einfach auch Mut gemacht hat durch seinen Umgang mit seiner Erkrankung. Und sieht man, das ist ein Reichtum, den haben Christen, den haben Menschen, die Jesus folgen. Und das ist ein Reichtum, der uns auch in Krankheitssituationen, die unser Leben sehr bewegen, nicht genommen werden kann. Ja, und mit diesem Reichtum können Christen in bewegten Zeiten, auch in durch Krankheit bewegten Zeiten, immer noch ein frohes und innerlich ermutigtes Leben führen. Wenn du auch so ein frohes und ermutigtes Leben führen möchtest, dann lade ich dich einfach ganz herzlich dazu ein. Ich lade dich dazu ein, zu dem Arzt zu gehen, der dir deine innerliche Gesundheit schenken kann, zu Jesus Christus zu gehen, an ihn zu glauben, ihn um Vergebung deiner Schuld zu bitten. Und dann wirst du das erleben, dass Jesus genau das tut, dass er dir zuspricht, deine Sünden sind dir vergeben. Amen.